Wir sind im Römerbrief, Kapitel 13. Letztes Mal ging es um die gottgefällige Herzenshaltung, um die Haltung der Gabenträger. Davor ging es, in der Woche davor ging es um die Gaben an sich. Es gehört beides eigentlich untrennbar zusammen und finde ich auch beides sehr wichtig im Zusammenhang zu sehen. Allerdings muss man sagen, obwohl jetzt hier ein neues Kapitel anfängt, Kapitel 13, und das erstmal so aussieht, als würde es ganz was anderes sein, geht es dennoch in genau der gleichen Weise weiter. Lass uns mal 13 ab Vers 1 lesen. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott, und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Das hier ist der Römerbrief, wie ich eben schon gesagt habe, und es geht hier von Paulus an die Christen in Rom. Und da ist es gar nicht so fern, diese Assoziation, jetzt hier über die staatlichen Mächte etwas zu sagen, gerade an die Römer. Wenn wir uns vorstellen, Rom war damals das Kaiser, die Hauptstadt sozusagen vom Kaiserreich, wenn man sowas damals schon hatte. Auf jeden Fall war der Kaiser da mit seinen wie viel tausend Soldaten auch immer und seinem ganzen Hofstaat, seinen Palästen, alles Mögliche. Wie ein bisschen vielleicht so, wie wenn wir heute nach Berlin gehen. Da geht auch in einem Viertel geht ziemlich viel um die Regierung. Es ist einfach präsent. Und genauso ist es hier. Es wäre eigentlich komisch gewesen, wäre im Römerbrief nicht was darüber geschrieben worden, wie man sich gegenüber der staatlichen Macht zu verhalten hat. Weil gerade da müsste man das erwarten. Und diese grundsätzliche Ermahnung hier von Paulus ist, der Regierung untertan zu sein. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Und als Begründung dieser absoluten Aussage sagt er ganz klar hier, genauso absolut, es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Die Konsequenz daraus ist, wer gegen die staatliche Macht, also die Regierung, den Kaiser damals handelt, handelt gegen Gott. Denn Gott hat die Regierung eingesetzt und die Regierung tut in Gottes Stellvertreterschaft sozusagen das ihre und ist deswegen so eine Autorität, so ähnlich wie Gott. Natürlich nicht gleichzusetzen mit Gott, aber von Gott eingesetzt. Das ist heute auch noch immer so in der Politik. Es gibt sehr viele Verhandlungen und nicht zu jeder Verhandlung kann jedes Staatsoberhaupt selber reisen. Es gibt dann Bevollmächtigte, die reisen dahin und die verhandeln und die sind auch befugt, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht nicht alle, aber sie können entscheiden in gewissem Umfang. Und die staatlichen Mächte, die sind hier genauso an Gottes Stelle sozusagen zu sehen. Da ist natürlich sofort die Alarmglocke angegangen, als ich das hier gelesen habe und habe ich gedacht, was ist denn dann mit korrupten Regierungen, mit Regierungen, die absolut nur Mist machen, wo man ganz sicher sagen kann, das ist gegen Gott. Das ist gegen Gottes Gesetz, gegen seine Gebote, gegen alles, wofür er steht. Zum Beispiel die Regierung im Dritten Reich. Es ist hier keine direkte Antwort, aber lass uns mal da in Apostelgeschichte gehen. Da gibt es auch schon diesen Konflikt. Ein paar Seiten zurück, Apostelgeschichte 4. Okay, ein paar mehr Seiten zurück. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, die Jünger sind da und sie predigen. Und viele Leute bekehren sich. Und in Apostelgeschichte 4 stehen Petrus und Johannes vorm Hohen Rat jetzt. Ich lese ab Vers 18. Und als sie gerufen hatten, also der Hohe Rat, Petrus und Johannes, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott, um dessen Willen, was geschehen war. Petrus und Johannes widersprechen hier ganz klar der Autorität damals dem Hohen Rat. Nicht gleich dem Kaiser, das werden sie später tun, aber dem Hohen Rat widersprechen sie hier. Ihrer eigenen Autorität eigentlich. Der Kaiser ist ja nur die Besatzungsmacht. Das Römische Reich hatte Israel damals unterjocht und ja, sie besetzt und war deswegen Autorität, aber der Hohe Rat war die eigene Autorität eigentlich. Die eigene Regierung. Und sie handeln hier entsprechend auch ihrer Worte. Lass uns mal weiterlesen, Kapitel 5, was sie tun. Sie machen es nämlich genau, wie sie gesagt haben. Sie schweigen nämlich nicht. Sie reden weiter davon, was Gott getan hat. Und da kommt wieder der Hohe Rat, Vers 27 von Kapitel 5. Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der Hohepriester befragte sie und sprach: Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Das ist hier die Schlüsselaussage. Ganz klare Priorität: Gott kommt zuerst. Es geht nicht, dass, wenn der Staat Gott widerspricht, sollte das mal der Fall sein. Das ist in Deutschland zum Glück sehr wenig eigentlich der Fall. Aber sollte das mal der Fall sein, ist es unsere Aufgabe zu sagen, ich gehorche Gott mehr als dir, Staat. Das ist damals ganz klar gewesen für die Apostel und genauso klar sollte es auch heute für uns sein. Solchen Gesetzen wie denen, die der Hohe Rat hier aufgestellt hat, kann man einfach nicht gehorchen. Das geht nicht, das lässt sich nicht vereinbaren, damit Jesus nachzufolgen. Zum Glück, wie ich eben sagte, ist das heute nicht so viel hier in Deutschland zumindest der Fall. Aber es gibt auch manche Sachen, da tun wir uns schwer mit, oder? So manche Gesetze, es wird immer dieses Beispiel zu dieser Stelle häufig zitiert mit Verkehrsregeln und wirklich die Geschwindigkeitsbegrenzungen hundertprozentig beachten. Ich finde, das greift zu kurz. Das ist so ein banales Beispiel und das hat man so präsent, wenn man hier unterwegs ist, ständig begegnen einem Verkehrszeichen, in Deutschland noch viel mehr als überall sonst, glaube ich. Und es gibt so viele Sachen, die man soll und nicht soll. Aber das ist eigentlich nicht der Kern des Ganzen. Der Kern des Ganzen ist nicht einfach nur solchen doch im Vergleich recht banalen Regeln zu gehorchen, sondern sich zu unterordnen. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Das heißt nicht nur so Dienst nach Vorschrift, Gebote befolgen, sondern das heißt, für die staatliche Macht da zu sein, für sie zu beten, für unsere Politiker zu beten, ihnen natürlich auch zu gehorchen, wenn sie Jesus nicht widersprechen. Das ist ganz klar, aber darauf zielt es halt nicht nur ab. Das ist so ein krasses Wort, Unterwerfung. Das hören wir heute nicht so gerne vielleicht, aber das steht hier. Und da können wir uns nicht rausreden. Lass uns mal zu diesem von Gott verordnet nochmal zurückgehen, ganz weit zurück nach Daniel. In Daniel Kapitel 4, da hat Gott eine ganz andere Sache verordnet. Daniel Kapitel 4, ich lese mal Vers 14. Es geht hier um diesen einen Traum, den Nebukadnezar hatte und den Daniel auslegen sollte. Lest mal einfach das ganze Kapitel am besten oder vielleicht auch noch ein bisschen drumherum. Dann versteht man es auf jeden Fall besser. Ich picke mir jetzt nur hier so ein paar Verse raus. Durch den Beschluss der, also Vers 14 von Kapitel 4. Durch den Beschluss der Wächter ist diese Botschaft zustande gekommen. Und ein Spruch der Heiligen ist diese Sache, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber der zweite Teil macht es eigentlich sehr deutlich. Die Lebenden sollen erkennen, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Es geht hier darum, dass Nebukadnezar einsehen muss, dass er selber, er der supergroße König, der mächtigste damals zu dieser ganzen Zeit und beispiellos an Reichtum und so weiter, er ist nur von Gott eingesetzt. Das hat er nicht verstanden. Er ist von Gott verordnet als Macht. Und er musste auf sehr harte Weise das lernen. Vers 22 geht es schon wieder darum. Da fängt jetzt Daniel an, diesen Traum zu deuten. Ich lese mal 21 noch mit. Dies ist die Deutung, König, und dies der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, kommen wird. Man wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern, und vom Tau des Himmels lässt man dich benetzen. Und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Das ist hier diese Situation. Nebukadnezar muss es auf diese Weise lernen, dass er selber sein menschliches Wesen teilweise verliert, also seinen Körper nicht, aber er ist praktisch wie ein Tier für 7 Jahre lang. Und er hat kein Bewusstsein oder keine anderen menschlichen Eigenschaften, kein Denken in dem Sinne. So stelle ich mir das zumindest vor. Es steht jetzt nicht explizit drin, wie das genau war. Aber er war 7 Jahre lang wie ein Tier. Und dann steht in Vers 31: Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel, und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Und ich pries den Höchsten, und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist. Das ist jetzt hier was ganz anderes. Da redet er von Gottes Herrschaft, nicht von seiner eigenen. Das hatte er vorher nicht so präsent. Und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Diese Geschichte, ganz, ganz kurz, in diesen 4 Versen, die ich jetzt gelesen habe. Nebukadnezar musste es ja erstmal wirklich begreifen, was es heißt, dass die staatliche Macht, also auch er in diesem Fall, von Gott verordnet ist. Er hat sich selbst an der Spitze gesehen, aber Gott hat es ihm auf diese Weise klar gemacht, dass es halt nicht so ist. Gott steht an der Spitze und Gott setzt die Regierung und die Könige und alle Leute, die in Verantwortung stehen, ein, und er setzt sie auch wieder ab. Lass uns mal weiterlesen, Vers 3 von Kapitel 13 in Römer. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Begründet er es nochmal so ein bisschen weiter, warum das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Das könnte man jetzt als Entschuldigung verstehen, ist es aber nicht. Es ist eine weitere Begründung dieser ganzen Sache. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute, und du wirst Lob von ihr haben, denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Diese staatlichen Mächte brauchen wir nur dann zu fürchten, wenn wir nicht gehorchen, wenn wir nicht gehorsam sind. Und es geht hier nicht um einmal aus Versehen nicht gehorsam sein, sondern willentlich. Absolut, ja, dagegen zu sein, was so in unserer menschlichen Natur immer wieder da ist, was auch immer wieder hochkommt, bei mir zumindest. Und wie ich vorhin sagte, dieses Beispiel mit den Verkehrsregeln ist überhaupt nicht ausreichend. Es geht nicht um Kleinigkeiten, es geht um ein grundsätzliches Verständnis. Es geht um zum Beispiel Artikel 1 vom Grundgesetz. Habe ich damals in der 8. Klasse, glaube ich, in Politik gehabt, hat sich irgendwie eingebrannt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist Artikel 1, das ist ganz vorne. Darauf basiert alles, was danach kommt. Meistens kann die Polizei Verstöße gegen diesen Artikel nicht verfolgen, weil das im Kopf passiert. Aber es ist dennoch ein Gesetz. Es ist unser Grundgesetz. Ein anderes Beispiel, anderen zu helfen. Ich weiß jetzt nicht genau den Paragraphen, aber es gibt so einen Straftatbestand, wenn das die juristisch korrekte Bezeichnung ist, unterlassene Hilfeleistung. Habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Das steht unter Strafe. Wenn man anderen, die Hilfe brauchen, nicht hilft, kann man dafür bestraft werden. Und auch das hier, genau wie das mit der Würde des Menschen, widerspricht überhaupt nicht den Lehren Jesu. Ganz im Gegenteil, es entspricht denen. Jesus hat nicht nur gesagt, hilf denen, die Hilfe brauchen, sondern sogar hilf denen, die keine Hilfe haben wollen von dir. Deinen Feinden, liebe deine Feinde. Jesus ist da noch ein bisschen krasser gewesen. Aber wie ich gesagt habe, das widerspricht nicht dem, was Jesus gelehrt hat und dem, was Jesus gesagt hat. Und hier in Deutschland ist es ja sowieso eher so, dass die Gesetze christlich geprägt sind. Da haben wir es eigentlich ziemlich einfach, uns dieser Anordnung hier von Paulus, die der Heilige Geist ihm eingegeben hat, zu beugen. Es ist eigentlich nicht so schwer, hier den Gesetzen zu gehorchen. Viel schwieriger ist es da, wo es Gesetze gegen das Christentum, gegen Jesus gibt, gegen den Glauben an Jesus. Und das ist immer noch in ziemlich vielen Ländern der Welt der Fall. Also wir haben es da eigentlich ziemlich gut. Aber Paulus sagt ja auch immer noch die Konsequenzen dabei. Vers 4, wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Also die staatliche Macht ist auch dazu eingesetzt, zu bestrafen. Das Schwert. Es ist nicht einfach nur zur Zierde und damit es schön funkelt in der Sonne, sondern um es zu benutzen, um Strafe auszuüben. Vers 5. Darum ist es notwendig, untertan zu sein. Nicht nur, weil er es sagt, sondern ja, eigentlich, weil Gott es so will. Gott hat es eingesetzt. Es ist notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuer dem die Steuer, den Zoll dem der Zoll, die Furcht dem die Furcht, die Ehre dem die Ehre gebührt. Nicht nur, weil wir vielleicht ins Gefängnis gesteckt werden könnten, sondern auch und gerade um Gott zu gefallen, sollen wir das machen. Wir sollen Steuern zahlen, um Gottes Diener zu unterstützen, wie es in Vers 6 auch steht. Die Beamten, die wir jetzt akut gerade immer im Zwielicht sehen, gerade die im Ausland vielleicht, die sind Gottes Diener. Die Beamten, die, von denen wir gerne mal ein bisschen abfällig denken vielleicht oder so. Ja, die sitzen ja nur den ganzen Tag rum und tun eigentlich nichts. Es sind Gottes Diener. Die sind dafür da, dass sie ihren Dienst tun. Wenn sie den nicht tun, ist es ihre Sache, aber eigentlich sind sie dafür eingesetzt. Und wir sollen jedem geben, das, was ihm gebührt. Wollen wir dazu nochmal Jesus anhören? Matthäus 22. Das mit dem Steuernzahlen hat die Leute immer schon gewurmt. Und hier in Matthäus 22, Abvers 15, fragen die Pharisäer den Jesus, ob sie denn überhaupt Steuern zahlen sollen. Das ist so eine Fangfrage zwar, aber es geht hier dennoch um genau dieses Thema. Daran gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn beim Ausspruch fangen könnten. Und sie senden ihre Jüngern mit den Herodianern zu ihm und sagen, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen. Sage uns nun, was denkst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, was versucht ihr mich, Heuchler? Zeigt mir die Steuermünze. Sie aber überreichten ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sagten zu ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, gebt denn dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und als sie das hörten, wunderten sie sich und ließen ihn und gingen weg. Es gibt immer noch Grenzüberschreitungen, da wo zum Beispiel der Kaiser sagt, ich bin Gott, wie er es damals gemacht hat. Auf diese Gebote oder Gesetze sollen wir natürlich unseren Gehorsam verweigern. Aber im Prinzip geht es darum, jedem das, was ihm gebührt. gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, also zahlt eure Steuern an den Staat, in dem ihr lebt, aber gebt vor allem Gott das, was Gottes ist. Nämlich genau diese beiden letzten Sachen hier. Die Furcht dem die Furcht, die Ehre dem die Ehre gebührt. Ende von Vers 7. Ich glaube nicht, dass er meint, dass wir dem Staat die Ehre geben sollen. Die Ehre gebührt Gott. Und grundsätzlich in diesem Abschnitt hier geht es darum, Folge zu leisten, die Gesetze zu halten, die Steuern zu zahlen. Aber vor allem zu sehen, was dahinter steht. Gott hat diese Regierung, die über uns herrscht, eingesetzt. Und ob sie ihren Dienst gut oder schlecht tut, das ist im ersten Moment erstmal nicht so wichtig. Die Ehre und die Furcht gebührt sowieso Gott. Das ist Gottes Sache. Und jetzt haben wir schon Jesus dazu gehört. Lass uns nochmal Paulus dazu hören. Petrus meine ich. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Es ist anscheinend so ein wichtiges Thema, diese Unterordnung unter die weltlichen Mächte, dass da eigentlich ziemlich viel drin in der Bibel drinsteht. 1. Petrus 2, 13. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als Oberherrn oder dem Statthalter als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Das Ganze, habe ich am Anfang gesagt, geht eigentlich so weiter wie vorher. Und die Überschrift beim vorigen Abschnitt hier, Ende von Vers 12, ist Wandel nach dem Grundsatz der Liebe. Und genau das ist es auch, was hier weitergeht. Es ist die Liebe zu Gott, die uns dahin treibt, das zu tun. Es sind nicht irgendwelche Gebote, die wir tun oder vielleicht nicht tun, weil wir keine Lust dazu haben. Wenn wir Gott lieben, dann versuchen wir so nah wie möglich an ihn dran zu kommen. Versuchen wir ihm so nah wie möglich zu sein, die Beziehung zu ihm so aufrecht zu erhalten, dass sie wirklich lebt, dass es eine lebendige Beziehung ist. Und wenn er uns hier solche einfachen Sachen sagt, wie unsere Steuern zu zahlen, dann ist das doch eigentlich ist das doch nicht so schwierig, finde ich. Da gibt es viel schwierigere Gebote. Okay. Die Liebe als Erfüllung des Gesetzes. Jetzt geht es wieder so ein bisschen Schwenk zurück. Erst ging es hier um den Staat. Und jetzt geht er wieder ein bisschen zurück aufs Zwischenmenschliche. Vers 8 von Kapitel 13. Seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Am Anfang kommt einem meistens so eine bisschen blöde Assoziation, seid niemand irgendetwas schuldig, also kein Haus kaufen auf Raten. Keine Waschmaschine, die man nicht sofort bar bezahlen kann? Gar nichts. Ich glaube nicht, dass das hier so streng gemeint ist. Es geht hier um die Verpflichtung. Die Verpflichtung, die ich eingehe. In allen Beziehungen diese göttliche Liebe zum Ausdruck zu bringen. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Dieses Schuldigsein wäre zum Beispiel jemanden zu wenig zu lieben. Ganz konkret, in dieser Situation hier, in diesem Satz, beim gleichen Wort zu bleiben. Wenn ich jemanden geringschätze, ihn missachte, dann liebe ich ihn zu wenig. Und dann schaffe ich es nicht, dieses Gebot hier einzuhalten. Dann bin ich ihm etwas schuldig geblieben. Zur Liebe kann man so viel sagen. Ich will aber lieber paar Verse dazu lesen. Johannes 13. Johannes 13, 34. Da sagt Jesus: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe ist hier das Erkennungsmerkmal nach außen hin. Die Liebe zeigt hier, das sind tatsächlich die Jünger von Jesus. Das sind diejenigen, die sich gegenseitig wirklich lieben. Und Liebe ist ja so ein Wort, was in der heutigen Zeit etwas in Verruf gekommen ist, durch komische Assoziationen, aber es geht hier um die reine, die göttliche Liebe, die Agape. Und das ist hier ein hoher Standard, den Jesus hier fordert. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also diese Liebe, die Jesus zu den Jüngern, zu uns allen hatte, oder hat vielmehr, die sollen wir untereinander haben. Das ist eine Liebe, die vollständig nicht auf sich selbst bezogen ist, vollständig auf den anderen hingerichtet. Diese Liebe hat nichts für sich selber irgendwie zurückbehalten. Jesus hat nichts übrig behalten. Jesus hat nicht gesagt, ja, okay, ich bin dann so 75% tot am Kreuz und dann geht's weiter. Er war wirklich 100% tot. Er hat sich vollkommen hingegeben, ohne irgendwelche Vorbehalte zu haben, ohne irgendwas zurückzubehalten. Diese Liebe hat sich ganz aufgegeben, sich ganz aufgeopfert. Dann eine ganz typische Stelle, Epheser 5. Wir sollen in der Liebe wandeln, steht hier, Epheser 5, Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. In dieser Liebe sollen wir ja wandeln, was heißt wandeln, leben. Alles, was wir tun, ist so im Prinzip, um bei diesem alten Wort zu bleiben, unser Wandel. Unser Leben, das, was wir machen, das soll alles in dieser Liebe passieren. Und zwar wieder hier diese Qualifizierung, wie auch der Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer. Das ist schwierig, ne? Wir kommen da nicht raus. Wir sollen so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und da formt sich doch immer mehr der Gedanke, kann ich nicht. Jesus war so perfekt, hat uns so perfekt geliebt. Kann ich doch nicht. Ich bin ja nur ein Mensch, oder? Lass uns mal 1. Johannesbrief lesen und noch ein paar Seiten weiter nach hinten. 1. Johannes 3, ab Vers 11. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hieran haben wir seine Liebe, haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Das ist ärgerlich, ne? Schon wieder hier dieser Vergleich mit der Liebe, die Christus zu uns hat. Irgendwie scheint das wichtig zu sein. Ist ja auch ganz klar. Wenn wir Jesu Nachfolger sind, dann wollen wir so werden wie er. Jeder Schüler will das erreichen, was sein Meister kann. Wenn einer ein Schreiner wird oder ein Tischler oder was auch immer für einen handwerklichen Beruf erlernt, dann will er das lernen, was sein Meister kann. Dann will er hinterher genauso gut sein wie sein Meister. Will er so das alles hinkriegen, genauso wie sein Meister es vorher ihm vorgemacht hat und wie er es dann sich abgeguckt hat. Und genauso ist es bei uns und Jesus. Wir gehen bei Jesus sozusagen in die Lehre, ganz praktisch, unser ganzes Leben eigentlich, werden zwar nie so gut wie er, das steht schon mal fest, aber naja, wenn ich jetzt sage, man kann nah rankommen, das wäre übertrieben. Jesus holt uns nah ran. Der Heilige Geist ist derjenige, der hier uns zu Jesus bringt. Von unserer Anstrengung her aus könnten wir vielleicht so wie beim Turmbau von Babel ein bisschen Gestokel aufeinander stellen und Gott muss dann runterkommen aus dem Himmel, um das überhaupt anzugucken. Also wir können Jesus nicht erreichen, wir können seinen Standard nicht halten. Aber wenn wir das einsehen und sagen, Jesus, ich krieg's nicht hin, ich brauche deine Hilfe, dann sind wir in der Lage, wo Jesus uns helfen kann. Jesus nimmt uns dann und zieht uns zu sich hin. Und dann können wir nämlich diesem hohen Anspruch, so zu lieben wie Jesus, das Leben hinzugeben für unsere Brüder, dann können wir diesen Anspruch erfüllen. Und im Bild vom Körper zu bleiben, wie wir es auch vor ein paar Wochen schon hatten, die Organe dürfen sich nicht gegenseitig abstoßen. Manchmal kommt das vor, wenn ein Organ transplantiert wird, dann hat der Körper einen Mechanismus zu erkennen, das ist nicht von mir. Das stoße ich ab, das will ich nicht. Auch wenn das eigentlich was ist, was der Körper lebenswichtig braucht. Wenn es eine neue Leber ist, meinetwegen. Der Körper kriegt eine neue Leber transplantiert und er braucht diese Leber, um zu überleben. Er würde sie trotzdem vielleicht abstoßen. Aber das ist hier bei Paulus sehr wichtig. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und wir haben verschiedene Leute schon dazu gehört. Lass uns nochmal nach Matthäus gehen. Ihr merkt schon, ich mag Matthäus. Matthäus 22, Vers 34. Nur ein paar Verse weiter von dem, was wir vorhin gelesen haben. Als aber die Pharisäer hörten, Vers 34 ist das von 22, als die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Nicht das äußerliche Erfüllen von Geboten braucht man, um das Gesetz zu erfüllen, sondern die Liebe allein erfüllt das Gesetz. Jesus ist deswegen auch der Einzige, der überhaupt das Gesetz erfüllen konnte, weil er diese vollkommene Liebe hatte. Jesus hat zwar auch alle Gebote eingehalten, aber das hat es nicht ausgemacht. Die Liebe war es, die von Jesus ausging. Jesu Liebe zu uns. Diese Liebe, die wir von uns aus, von unserem menschlichen Dasein her, nie haben können, nie empfinden können, nie aufbauen können, wie sehr wir uns auch anstrengen. Ist sowieso widersinnig, sich irgendwie anzustrengen, um Liebe aufzubauen oder zu empfinden. Das geht eigentlich nicht. Und wenn wir jetzt zurückkehren zu Römer, dann finden wir da jetzt eigentlich eine genauere Erklärung, wie das jetzt alles so zusammenhängt. Ab Vers 11. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Wir sollen hier die Zeit erkennen. Dadurch kommt das. Wenn wir sehen, in welcher Zeit wir leben, dann werden wir ganz automatisch uns denken, wo bin ich hier gelandet? Ich brauche Jesus ganz, ganz dringend. In dieser Endzeit hier, in der wir leben, wir sollen wach sein, nicht einfach nur so vor uns hinleben. Sonntags lesen wir momentan die Offenbarung. Das ist eine ganz gute Lektüre eigentlich, um wach zu werden, was in der Endzeit so abgeht. Da kann man nicht in seinem Kinosessel einschlafen eigentlich. Da muss man eigentlich mit riesigen Augen da sitzen und Gott dafür danken, dass man da nicht durchgehen muss als Kind Gottes. Und wir sollten in ständiger Erwartung leben. In dieser Erwartung, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Es sind, soweit ich weiß, könnt mich da gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich denke, es sind alle Gebote, alle Vorschriften, alles, was prophezeit wurde, all das, was passieren musste sozusagen, bevor Jesus wiederkommt, all das ist erfüllt. Und es könnte jederzeit sein. Jesus kann heute Abend wiederkommen. Und die Konsequenz davon, wenn ich weiß, dass mein Herr bald wiederkommt, ist doch, dass ich mich vorbereite. Lass uns dazu vielleicht doch nochmal zu Lukas 12 rüberschlagen. Ich denke, die Zeit haben wir noch. Lukas 12, ab Vers 35. Eure Lenden sollen umgürtet und eure Lampen brennend sein. Und ihr seid menschengleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Wache und wenn er in der dritten Wache kommt und findet sie so, glückselig sind jene. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Dieser Hausherr, der wiederkommt, das ist Jesus. Jesus kommt wieder. Und ja, wie es hier in Vers 12 von Römer 13 steht, die Werke der Finsternis sollen wir ablegen. Das ist die ganz logische Konsequenz eigentlich davon. Das ist, wie man sich darauf vorbereitet, dass der Herr wiederkommt. Werke der Finsternis oder vielleicht auch Werke des Fleisches, kann man sagen. Schwelgereien, Trinkgelage, Unzucht, Ausschweifungen, Streit, Eifersucht. Wenn man will, kann man noch mehr Beispiele finden in Galater 5, ab Vers 16. Könnt ihr euch gerne auch nochmal durchlesen. Ich glaube, das überspringen wir jetzt aber. Hier sehen wir nicht nur das, was wir lassen sollen in dieser Vorbereitung, in dieser Erwartung, sondern es geht noch weiter. Es geht hier zum Positiven hin. Wir kriegen nicht Sachen verboten und nichts dafür sozusagen, nichts Gutes dafür, sondern Vers 14, zieht den Herrn Jesus Christus an. Das wirkt jetzt erstmal so, als ob das ein Anzug wäre. So eine Hose und ein Pullover dazu vielleicht, noch eine Jeansjacke oben drüber. Naja, es ist nicht so plastisch zu sehen, denke ich, aber den Herrn Jesus Christus anziehen, was ist das? Das ist wie wenn man diese Waffenrüstung in Epheser 6 anzieht. Zum Beispiel. Lasst uns da nochmal hingehen, zur Erinnerung, auch wenn ihr es vielleicht schon öfters gehört habt. Epheser 6 ab Vers 14. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Diese Sachen hier kann man ganz konkret anziehen, wobei anziehen jetzt nicht körperlich meint, sondern annehmen eigentlich, wenn man das übertragen sehen will. Und ja, Paulus wird da ganz konkret bei dieser Waffenrüstung und zweimal sagt er es in den Versen vorher, 11 und 13 in Epheser 6, dass man die ganze Waffenrüstung anziehen soll. Es geht hier darum, dass nichts fehlt. Genauso wie wenn er hier sagt, zieht den Herrn Jesus Christus an, dann heißt das den ganzen Jesus sozusagen anziehen. Nicht, dass ich mir die Sachen rauspicke, die mir gefallen, die irgendwie meinem Bild entsprechen, die ich gut finde, sondern alles. Und auch die Sachen, die mir vielleicht schwerfallen. Wie ich vorhin sagte, es gibt Gebote, die fallen mir viel schwerer, als meine Steuern zu bezahlen. Aber diese Waffen des Lichtes hier, wenn wir die anziehen, oder wenn wir Jesus anziehen sozusagen, dann ist das kein Selbstzweck. Dann sollen wir das benutzen. Und wie vorher schon beschrieben ist, Wandel nach dem Grundsatz der Liebe, wie ich vorhin gesagt habe, die Überschrift, Vers 9 von Kapitel 12, die Liebe sei ungeheuchelt. Die Liebe zu Gott, die Liebe aber auch von Gott für die anderen Menschen um mich herum. Das soll ungeheuchelt sein. Und genau darum geht es hier. Es ist diese Liebe von Gott, die mich antreibt. Und diese Waffenrüstung, die habe ich dafür, dass ich für andere kämpfe. Für mich kämpfe, dass ich stehen bleibe, aber auch, dass ich für andere kämpfe. In dieser Liebe Gottes. Und das ist leider nicht so bequem, wie wir es vielleicht manchmal hätten. Gerne hätten, meine ich. Manchmal ist es gerade das, was wir nicht wollen, zu kämpfen. Es ist anstrengend. Es kostet was. Es kostet Zeit, es kostet, ja, es ist einfach mühsam. Und selbst wenn es mühsam ist, es ist doch lohnend. Und dann sagt er hier noch in so einem halben Nachsatz in Vers 14, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Das ist auch noch so eine Sache, wenn wir uns einfach treiben lassen, wenn wir diese Waffenrüstung vielleicht im Schrank hängen lassen, wenn wir das nicht tun, was hier steht, sondern uns einfach so treiben lassen, einfach so vor uns hinleben, dann wird der Geist unterversorgt eigentlich. Dann ja, ist nicht der Geist am Herrschen, sondern das Fleisch, diese Begierden, die dann wach werden. Und dann kommt es dazu, dass wir statt diese Frucht des Geistes zu leben, wie wir es in Galater 5, Vers 22 gelesen haben, oder noch nicht gelesen haben, aber auch nicht mehr lesen werden. das sind diese Sachen, die wir füttern sollen. Also Galater 5, 22 und 23, wenn ihr es nachlesen möchtet. Das sind diese Sachen, die uns immer bewusst sein sollten, die dahin gehören. Und ja, lass uns nochmal zu Philipper 3 gehen, zum Abschluss. Ich weiß, es ist anstrengend heute mit dem viel Hin- und Herblättern, aber ich hoffe, es ist gut. Philipper 3, Vers 17. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, es nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das irdische sinn. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, und woher auch wir den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinen Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Als Christ, wie er hier in Vers 20 schreibt, ist unser Bürgerrecht in den Himmeln. Es gibt da nicht so ein schönes Dokument. Ich habe noch meinen alten Reisepass gefunden in der Schublade. Da steht auch drauf, Europäische Union, Bundesrepublik Deutschland. Und dann der tolle Adler. So ein Dokument gibt es dafür nicht. Das Dokument sind wir selber. Wir kriegen kein Papier. Wir kriegen ein neues Leben, ein neues Herz, eine neue Gesinnung von Jesus. Seinen Heiligen Geist als Versiegelung. Und ja, wie es in Vers 14 steht von Römer 13, wir haben den Herrn Jesus Christus angezogen. Und das macht man ja normalerweise auch nicht so unbedingt, wenn man sich schick angezogen hat, dass man dann unbedingt den Garten gleich umgraben geht. Das macht man mit irgendwelchen Dreckklamotten. Und genauso, wenn wir den Herrn Jesus Christus angezogen haben, dann lasst uns nicht im Dreck rumwühlen. Das ist einfach, ja, es passt nicht zusammen. Das ist einfach entgegen aller Logik. Lass uns noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir in dir geborgen sein dürfen. Danken dir, dass du treu bist zu uns. Danken dir, dass du gut bist zu uns und dass du nicht grundlos irgendwelche Sachen von uns forderst, sondern dass es zu unserem Besten ist, wenn wir dir gehorsam sind. Und ob es nun um Unterordnung geht im staatlichen Bereich oder im zwischenmenschlichen Bereich, dass wir die Liebe walten lassen, Jesus. Wir können es alles nur durch deine Gnade, durch deinen Heiligen Geist. Und wir bringen dir unsere Unvollkommenheit und bitten dich, dass du uns verwandelst, immer wieder neu, wie du uns verwandelt hast, als wir uns für dich entschieden haben, Jesus. Bitten wir dich, dass du immer wieder neu deine Heiligung schenkst und dass wir darin leben können, dass alles, was wir tun, zu deiner Ehre ist, Jesus. Danke dafür. Amen.